Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen. Bringen Top-Leistungen. Und sprechen darüber. Im Ladies Talk. Präsentiert vom Big N Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo und willkommen beim Ladies Talk, powered by Big N Sports. Heute habe ich zu Besuch Lynn Tropens mit ihrer Herzensangelegenheit der Westernreiterei. Hallo Lynn.
Hallo Sarah.
Schön, dass du zu mir gefunden hast.
ich freue mich auch.
Ja. Ja, cool. Dann erklär doch erstmal Westernreiterei. Ich denke, viele können sich so ein bisschen was auch so Western-Filmen und so vorstellen, aber erklär es doch mal nochmal so ein bisschen, wie ist es denn wirklich?
Ja, also die Westernreiterei kommt ja aus Amerika. Das ist die ursprüngliche Arbeitsreitweise, könnte man sagen. Das heißt, im Endeffekt müssen die Cowboys da ja über die Ranch reiten. Die müssen eine Hand frei haben, deswegen reiten wir auch einhändig, um mal eine Kuh einzufangen, mal einen Gatter zu öffnen und so weiter und so fort. Da kann man das halt sehr schön mit dem klassischen Reiten, wo ja Dressur und Springen und Vielseitigkeit drunter fällt, super vergleichen. Wir haben eine Impulsreiterei. Das heißt, wir geben zum Beispiel den Impuls, wir galoppieren jetzt an und das Pferd soll so lange galoppieren, bis wir dann sagen, okay, wir machen Trab oder gehen schneller oder was auch immer. Dagegen in der klassischen Reiterei ist es ja so, dass man immer einen treibenden Schenkel hat, dass man mit Anlehnung reitet. Das heißt, die Zügel haben immer oder die Hand hat immer einen leichten Kontakt zum Maul und das haben wir halt nicht. Wir reiten einhändig, haben lange durchhängende Zügel im meisten Fall und damit können wir dann auf einer Ranch irgendwo anhalten und Tor öffnen oder Kühe einfangen oder einen Baumstamm hinter uns herziehen.
Ja, interessant. Ich meine, in Amerika gibt es ja diese Ranches noch. In Deutschland weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nie so wirklich in freier Wildbahn gesehen, dass Cowboy sozusagen Kühe getrieben haben mit Pferden. Weißt du, wie es rübergekommen ist nach Deutschland und was in Deutschland mit der Westernreiterei überhaupt so noch gemacht wird?
Ja, also das kam, frag mich jetzt bitte nicht genau nach dem Jahr, ich denke mal so in den 70ern, 80ern kam es halt immer mehr hier rüber und dann hatten auch manche halt mehr dran teil, dass immer mehr Pferde von den USA importiert worden sind. Und dann wurde es halt, die Leute haben angefangen, das als Freizeitsport hier zu betreiben, weil viele, die vom klassischen Sport weg wollten, haben einen Freizeitpartner gesucht. Und dafür ist halt das Quarter Horse, auf dem wir meistens reiten, der perfekte Partner. Die sind gelassen, die sind super brav meistens, die sind einfach arbeitswillige Tiere, weshalb die halt da drüben für die Jobs genommen worden sind. Und wie du sagst, hier drüben, also hier in Deutschland haben wir halt selten noch große Ranch, wo du die Kühe über deine, über deine 10 Hektar Land treiben musst, so ungefähr. In Amerika ist das halt immer noch gang und gäbe. Und damit wurde es halt hier in Deutschland, wurde es halt eher so als Freizeitpartner genommen. Und dadurch kam halt dann, wie das immer ist, Leute machen was und dann gibt's Turniere. Und dann war halt die USA immer so das große Vorbild. Alle sind mal in die USA gegangen, um dann da das Reiten zu lernen, könnte man fast sagen. So wie die aus den USA gekommen sind und hier Dressurreiten noch besser lernen zu können, sind halt die Deutschen nach Amerika gegangen oder gehen sie auch immer noch, um da drüben das Westernreiten noch besser lernen zu können, weil die haben einfach noch andere Pferde, so hatten sie es jahrelang immer andere Pferde und gerade Europa hat super nachgezogen.
Interessant, interessant. Gibt's denn wie soll ich sagen, in vielen Sportarten gibt es ja dann auch so, dass sich eine Obersportart dann nochmal in verschiedene Richtungen verfeinert und dann so Untersportarten rauskommen. Gibt es das beim Westernreiten auch oder gibt es beim Westernreiten nur, das ist jetzt Westernreiten und alles, was anders aussieht, ist anderes Westernreiten, ist nicht Westernreiten, ist irgendwas anderes, vielleicht noch nicht so ganz klassisch, aber irgendwas dazwischen. Aber es ist nicht mehr Westernreiten.
Ich weiß, was du meinst. ja, wir haben super viele Disziplinen. Also bei uns ist wirklich für jedermann was dabei. Also ich habe heute mal versucht, so ein bisschen durchzuzählen. Je nachdem, was man für einen Verband hat und was man jetzt für ein Pferd hat, ob man jetzt einen Quarterhorse startet oder mit einer anderen Rasse, die natürlich auch immer herzlich willkommen sind bei uns im Westernsport, gibt es so ungefähr zwischen 10, 12, 15 Disziplinen, je nachdem, was man geht. Das heißt, bei uns ist wirklich für die Leute was dabei, die ihr Pferd nur führen wollen. Es gibt für die was, die schön und langsam reiten wollen. Und es gibt für die was, die schnell und spektakulär reiten wollen. Und wir haben ja auch die Q-Klassen. Das heißt, du kannst auch in der Showarena die Working Cowhouse-Klassen gehen. Das heißt, es ist wirklich für jedermann was dabei. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Sport so faszinierend macht, dass man einfach so viele Disziplinen hat. Ja, und man kann je nachdem, was man trainiert oder was man auch selber reiten mag, total vielfältig alles machen.
Ja, cool. Du hast gerade eben gesagt, ihr habt auch Kuhklassen. Kann man da jede Kuh für nehmen oder müssen die Kühe auch vorher trainiert werden? Oder, also ich meine, die Pferde müssen ja sehr wahrscheinlich an die Kühe dann irgendwie dran geführt werden. Es kann ja nicht sein, dass die Pferde jetzt im Turnier das erste Mal dann mit Kühen sozusagen in Berührung kommen. Wie macht man das im Training, wenn man keine Kuh zur Hand hat?
Das ist schwierig. Also die Leute, die das wirklich auf ein Turnier gehen, die haben Kühe daheim. Die haben zumindest 5, 6 Kühe, weil man muss das ja wirklich, wie du sagst, die Pferde müssen sich erstmal dran gewöhnen. Natürlich sind die Pferde, die für diese Kuhklassen gezüchtet sind, die haben so einen sogenannten Cow-Sense. Das heißt, die wissen schon, die haben die Bewegung quasi im Blut und die wollen auch. Ich habe das drüben in den USA, war ich zum Beispiel beim Trainer und der hat das auch gemacht. Der hatte 20 Kühe, die wurden halt immer wieder ausgetauscht, weil das Problem ist, wenn Kühe zu oft quasi von Pferden ja geschubst worden sind, dann werden die irgendwann faul. Und dementsprechend hast du auch auf den Turnieren, hast du immer nach einer gewissen Anzahl von Pferden, werden die Kühe ausgetauscht, damit jeder Reiter quasi die gleichen Bedingungen hat. Und wir hatten zum Beispiel drüben in den USA, hatten wir Bisons, weil die sind super, um Pferde dran zu führen, weil die sind nicht so schnell wie Kühe und die kannst du quasi länger dafür gebrauchen.
Interessant. Kühe, die faul werden, wenn sie von Pferden angestupst werden. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Ja, gut, die müssen ja manchmal ein bisschen mehr laufen dann. Und dann dürfen sie halt danach wieder in Ruhe fressen. Das soll halt auch alles für die Kuh möglichst ohne Stress sein.
Ja, interessant, interessant. du hast auch gerade so ein bisschen von Turnieren erzählt oder nur Freizeitreiter. Auf Turnieren, kann man denn von Freizeitreitern, ich weiß nicht, wenn man jetzt 3 Jahre lang mit seinem eigenen Pony fährt, was auch immer, Freizeit geritten ist und dann irgendwann sagt, boah, jetzt will ich auch gerne mal so ein Turnier gehen. Kann man das in Anführungszeichen so einfach machen oder ist ein Freizeit-Western gerittenes Pferd tatsächlich nach ein paar Jahren, wenn es nur Freizeit geritten ist, dann auch für ein Turnier in Anführungszeichen nicht mehr zu gebrauchen?
Nein, um Gottes Willen, ganz und gar nicht. Es gibt ja verschiedene Verbände bei uns. Das ist nicht wie beim Klassischreiten, dass, sag ich mal, der Oberverband nur die FN gibt, sondern wir haben ganz viele verschiedene Verbände. Und gerade die EWU, die hat auch gerade für Freizeitreiter, die hat einen riesen Breitensport Programm aufgestellt. Das heißt, da fängt es mal doof gesagt mit so LKs an. Und wenn du noch nie ein Turnier gegangen bist und einfach mal reinschnuppern möchtest, gehst du in einfach die LK5. Dafür brauchst du kein Mitglied sein. Das ist wirklich einfach nur zum Reinschnuppern. Natürlich, je nachdem, was man dann für eine Disziplin geht, muss man halt dementsprechend vorher ein bisschen mehr trainieren oder das ein oder das andere machen. Aber gerade für Freizeitreiter gibt es ein total schönes Angebot zum Reinschnuppern und einfach mal ein Wochenende irgendwo hinfahren. Oder die haben dann so ein Wochenende, wo du samstags trainieren die mit den Trainern und mit den Richtern, was die Richter sehen wollen. Und sonntags haben die dann so ein ganz kleines Turnier. Und auch Freizeitpferde sollten ja gut geritten sein, weil sonst ist das ja irgendwann gesundheitsschädlich. Das heißt, wenn die gut gymnastiziert sind und man mit denen ausreiten geht und die einfach, ja, so ein bisschen was können, doof gesagt, dann ist das mit gar kein Problem, mit denen ein kleines Turnier zu starten und die weiter auszubilden und dann irgendwann größere Turniere zu gehen.
Ja, cool, aber dass es da auch dann so in Anführungszeichen Mini-Turniere gibt für den Breitensport. Also Breitensport, das Wort kenne ich und habe auch selber schon mal in der Hinsicht Turniere gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es das auch beim Reiten gibt. Das finde ich gerade echt schön, weil das ja meistens tatsächlich dann Leute sind oder im Westernreiten Leute und Pferde sind, die ja schon irgendwie gerne mal ein bisschen was mehr machen würden, aber nicht ganz so den Ehrgeiz haben wie die krassen Turnierreiter, die dann einen Pokal nach dem anderen absahnen.
Ja. Und es ist halt auch einfach schön, es ist ein bisschen stressfreier und man fängt halt wirklich dann auf so kleinen Anlagen an und das ist ja auch immer eine Kostenfrage. Wenn ich jetzt auf ein großes Turnier fahre, wo ich von Mittwoch oder von Montag bis Sonntag weg bin oder ob ich auf ein Wochenendturnier fahren kann, weil man muss ja auch immer überlegen, ne, das Pferd muss irgendwo untergebracht werden. Wenn ich natürlich morgens hinfahren kann und abends wieder zurückfahren kann, brauche ich zumindest keine Box fürs Pferd und kein Hotel für mich.
Ja, da hast du natürlich recht. Aber du hast gerade so diese großen Turniere angesprochen und mit Unterkunft und das alles. Wie sieht das tatsächlich aus? Kannst du da einmal so einen kleinen Einblick in hinter die Kulissen geben? Also stehen die Pferde tatsächlich dann in angemieteten Boxen? Oder ab und zu habe ich es auch gesehen, dass der Hänger einfach offen ist und um den Hänger drumherum mit so Litze und Stöcken ein Paddock abgesteckt wurde. Gibt es das auch?
Also es kommt immer drauf an. Pferde auf dem Hänger zu lassen, ist verboten. Das heißt, wenn man irgendwo hinfährt, muss man sich eine Box mieten. Was man natürlich machen kann, was du gerade angesprochen hast, man steckt sich so ein Paddock ab, so nennt man das, ne, mit diesem Stöckelchen und mit den Litzen abgespannt und dann kann das Pferd da auch stehen. Es ist natürlich immer die Frage, was hat man für ein Pferd? Bleibt das Pferd ruhig da, wenn halt alles drumherum wuselt oder möchte das Pferd wirklich eine Box haben? Wenn wir jetzt auf ein großes Turnier fahren, haben unsere Pferde immer eine Box, damit die auch einfach eine Möglichkeit haben, zu schlafen, runterzukommen und einfach so, ne, wie halt daheim auch.
Ja, cool. Ja, eigenes Bett. Wenn, selbst wenn es ein geliehenes Bett ist, ist natürlich cooler. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in eine Werbepause. Ja. Genau, wir gehen einmal kurz in eine Werbepause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Ladies Talk mit dem Thema Westernreiten und mit Lynn. Hallo Lynn. Sehr cool. Jetzt hast du uns schon so ein bisschen erzählt über ja, die Sportart Westernreiten und ein bisschen über die Turniere. Du hattest aber auch schon mal angeregt, dass egal, ob man Turniere reitet oder im Freizeitsport unterwegs ist, dass das Pferd natürlich immer schön, ja, schön ausgelastet sein soll, aber auch gesund sein soll. Und ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du auch Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde bist. Erzähl doch mal so ein bisschen, Physiotherapeutin weiß vielleicht noch ein paar Leute für Menschen, aber nicht für Pferde, aber Osteopathin, was ist das? Was machst du? Und ja, wieso?
Ja, also wieso ist eine gute Frage. Ich hatte eigentlich mal vor, erst Tiermedizin zu studieren und habe dann aber für mich festgestellt, weil ich selber damals mit 13 eine sehr schlimme Skoliose hatte, dass ich mehr auf die alternative Medizin möchte. Und dann natürlich für Pferde, weil Pferde sind meine Leidenschaft und meine Berufung. Und dann habe ich angefangen, das zu studieren. Das ist in Deutschland keine anerkannte Ausbildung. Aber ich habe bei einer staatlich anerkannten Schule mein zweijähriges Studium, sage ich jetzt mal dazu, abgeschlossen. Erst zur Physiotherapeutin. Und habe danach den Aufbau gemacht, nochmal ein Jahr mit der Osteopathie. Und das, also ich, wenn ich behandle, ich unterscheide nicht, heute behandle ich osteopathisch, heute behandle ich physiotherapeutisch. Für mich ist das alles eins, weil es geht ja um den gleichen Körper. Man guckt sich das einfach nur ein bisschen anders an. In der Physiotherapie geht es darum, ja, die Muskulatur zu behandeln, um dann Gelenksblockaden zum Beispiel zu lösen. Die Osteopathie hat auch vier verschiedene Seiten. Das heißt, in der Osteopathie gibt es auch einmal die Seite, wo ich sage, okay, ich versuche über die Muskulatur ranzugehen. Dann gibt es die sogenannte fasziale Osteopathie. Da behandle ich die Faszien. Und mittlerweile kommt ja das Wort Faszien immer mehr in Gebrauch mit Faszienrollen und was man alles so hört. Faszien sind so Bindeart Strukturen in unserem ganzen Körper, so kann man sich das vorstellen. Und dementsprechend kann ich Spannungen lösen, damit dann einfach wieder ja die Körperenergie fließen kann. Und dadurch kann ich dann aber auch Gelenksblockaden zum Beispiel lösen. Dann hat die Osteopathie noch eine andere Seite. Das ist die kraniosakrale Osteopathie. Und da geht es darum, dass unser Schädel besteht beim Pferd zumindest aus 22 Knochen. Ich glaube, bei Menschen genauso viel übrigens. Das heißt, die ganzen Knochen, nicht wie sich das immer jeder vorstellt, das ist ein Knochen, sondern unser Schädel besteht halt aus diesen einzelnen Knochen und die können sich gegeneinander bewegen. Man braucht dafür ein bisschen Feingefühl und am Anfang denkt man sich niemals, es ist doch ein Knochen. Wir haben das super wirklich erst an uns geübt und danach an den Pferden. Und dann hat man das auch mal gespürt, wie sich auf einmal irgendwelche Hirnschädelknochen bewegen und was danach einfach wieder in Fluss gerät. Das heißt, ich kann über die Schädelknochen halt auch emotionale Dinge lösen und dazu kommt dann das Kreuzbein und zwischen Kreuzbein und dem Schädel ja pulsiert quasi eine Flüssigkeit und durch diese Flüssigkeit können sich dann auch wieder Blockaden lösen und das behandle ich in der kraniosakralen Therapie. Und dann haben wir noch die viszerale Therapie und da geht es um die Organe. Man braucht dafür auch ein bisschen Feingefühl und man muss sich das vorstellen können. Das heißt, ich gehe, bei Menschen kann ich noch relativ gut auf die Organe gehen vom Bauch aus. Das Pferd hat aber so eine dicke Bauchwand mit Muskulatur, da komme ich auf die Organe nicht drauf. Das heißt, ich gehe wirklich gedanklich ja, Schicht für Schicht durch den Körper durch, bis ich auf dem Organ drauf bin, wo ich drauf sein möchte. Das hört sich immer alles ein bisschen abgespaced an. Es funktioniert wirklich, aber man muss dafür einfach das Gefühl entwickeln. Und dann kann ich zum Beispiel Magenprobleme lösen oder ich habe das Zwerchfell, ist jetzt mehr in der faszialen Osteopathie, aber das ist zum Beispiel zwischen, auch bei uns Menschen, zwischen Brustbein und hinten Lendenwirbelsäule aufgehangen. Das heißt, wenn ich da Probleme habe, wird sich das automatisch auf alles widerspiegeln. Und das kann man halt so wunderschön in der Osteopathie lösen.
Interessant. Sehr, sehr viel, sehr vielseitig. Auch sehr viele Wörter, die ich noch nicht kannte. Aber sehr, sehr interessant. Ich stelle es mir nur schwer vor. Ich meine, Physiotherapie mache ich selber und ich muss viel selber mitarbeiten. Aber du kannst dem Pferd ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt streck mal bitte das Bein nach vorne oder lass jetzt mal bitte den Muskel da locker. Ich will den Muskel dehnen. Wie reagieren die Pferde, wenn du das erste Mal kommst und jetzt irgendwie was dehnen willst oder an einen Muskel gehst, der ihnen eigentlich wehtut?
Ja, das ist immer so eine Sache für sich. Es gibt Pferde, die sind in der Erstbehandlung, sagen sie, ne, hau bloß ab. Und dann musst du wirklich, du musst Zeit mitbringen. Unterm Zeitdruck kannst du nicht irgendein Pferd behandeln. Das ist schon mal das Erste. Und du musst einfach, erstmal, es fängt ja damit an, du gehst jetzt zum Beispiel zu einem Physiotherapeuten und sagst, oh, heute tut mein Nacken weh oder mein rechtes Bein oder was auch immer, ne? Aber wenn ich zum Pferd gehe, dann sagt der Besitzer, ja, wenn ich das reite, lässt sie es schlicht nach rechts stellen oder nach rechts biegen oder der Galopp ist nicht so schön. Aber das Pferd kann mir ja nicht sagen, hör mal, ich habe da und da Schmerzen. Das heißt, ich fange immer mit so einer sogenannten Ganganalyse an. Das heißt, die Besitzer müssen im Schritt, im Trab, auf harten und auf weichem Boden und einmal auf dem weichen Boden im Galopp mir das Pferd zeigen. So, und dann sehe ich ja schon, okay, keine Ahnung, das Becken bewegt sich nicht gleich oder das Pferd kann mit der rechten Schulter nicht nach vorne greifen oder es hält total im Rücken fest. Ja, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, woher das kommt. Es kann ja sein, dass das Pferd im Becken schief ist, weil es Schmerzen im Rücken hat. Das könntest du mir jetzt als Mensch sagen. Das Pferd kann es mir leider nicht sagen. Das heißt, dann fange ich wirklich erstmal an und guck mir das ganze Pferd von vorne bis hinten an, guck mir jedes Gelenk an und streiche überall drüber und gucke, okay, zuckt das Pferd irgendwo weg, hat das irgendwo Schmerzen? Und dann habe ich so meine ersten Gedanken, okay, woran könnte es liegen? Und dann gehe ich dran und sage wirklich erstmal, okay, ich tue dir nichts Böses und die Pferde müssen einmal verstanden haben, dass du wirklich was Gutes für die willst. Und dann lassen die eigentlich fast alles mit sich machen. Ich hatte jetzt am letztes Wochenende einen Fall, das war ein großes Warmblut, also ein klassisch gerittenes Pferd. Und die Besitzer haben schon zu mir gesagt, ja, der lässt sich aber nicht am Genick anpacken. Ich konnte ihn am Genick anpacken, weil der gemerkt hat, ne, ich will was Gutes. Und aber mit der Energie musst du halt auch beim Pferd stehen. Und wenn du schon mit dem Zeitdruck da stehst und dir denkst, weil lass mich endlich dich anfassen und das muss jetzt schnell, schnell gehen, dann kannst du auch direkt wieder nach Hause fahren. Es ist so. Und manchmal fahre ich auch gerade bei der Erstbehandlung vom Stall weg und denke mir, boah, so 100% zufrieden bist du aber heute nicht, Lynn. Und dann sagen die Besitzer aber meistens, weil gerade Pferde, die haben noch super Selbstheilungskräfte. Das heißt, man regt was an und so in den nächsten 2 Tagen haben die Pferde immer ein bisschen Pause und in den nächsten 2 Tagen lösen sich nochmal Sachen. Und dann sagen die Besitzer, boah, läuft schon viel, viel besser. Und wenn ich dann das nächste Mal hinkomme, dann sieht das Pferd mich und sagt schon, oh, super, nur eine Behandlung, klasse. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn du irgendwo Schmerzen hast und dann sagst, ich habe zum Beispiel einen super Sportmasseur, sondern dann geht er dir durch die Muskeln durch, so Ursprungsansatz sehen, die ja immer super wehtun. Und dann sagt der Lin, du hältst es jetzt noch dreimal aus und danach geht es dir besser. Da kannst du dabei schreien und heulen und keine Ahnung was, weil du weißt, du machst es jetzt noch dreimal und danach geht es dir besser. Ja, aber dem Pferd kannst du das ja nicht sagen. Das heißt, beim Pferd dauert das manchmal einfach länger und du brauchst mehr Behandlung, weil du halt langsam das machen kannst und nicht sagen kannst, so, jetzt halt das mal kurz aus, danach geht's dir besser, weil danach sagt das Pferd, du darfst mich nie wieder anfassen.
Ja, genau das habe ich mir ja, vorgestellt. Du hast jetzt gesagt, du bringst immer Zeit mit. Aber ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Pferd, dem geht's schlecht und ich rufe dich an und frage dich, okay, wie viel Zeit muss ich mir denn nehmen? Weil, keine Ahnung, vielleicht muss ich früher von der Arbeit oder so. Was sagst du denn da?
Also für die Erstbehandlung 2 Stunden. Die dauert wirklich, also 1,5 Stunden schaffe ich seltenst, eher 2 Stunden. Und für die Folgebehandlung so ungefähr 1 Stunde, weil in der Erstbehandlung, wie ich gerade schon gesagt habe, ich will mir wirklich jedes Gelenk angucken, weil es kann ja auch sein, dass im Rücken was wehtut, weil in den Hufen was nicht stimmt. Das ist so ungefähr, wenn ein Mensch auf der Innenseite der Füße läuft, ja, dass dann irgendwie die Hüfte schief ist, wundert mich auch nicht. Und so ist es halt auch beim Pferd. Das heißt, da musst du wirklich einmal alles durchgehen. Und in der Nachbehandlung weiß ich ja schon, okay, da und da war das letzte Mal das Problem. Dann schaue ich mir jetzt das Pferd nochmal an, weil es kann gut sein, dass du das erste Mal dahin gehst und das Pferd hat Rückenprobleme. So, und jetzt hast du das gelöst und auf einmal hat das Pferd Knieprobleme, weil, ne, das eine hat dann das andere quasi überdeckt. Das kann durchaus sein. Und dann weiß ich ja schon, okay, jetzt mache ich dann wirklich nur das und dann brauche ich ungefähr eine Stunde. Aber ich plane immer ungefähr eine Viertel bis halbe Stunde mehr ein pro Termin, dann sage ich lieber den Leuten im Anschluss, hör mal, wenn du 10 Minuten eher da bist, wäre super, oder ich trinke irgendwo noch schnell einen Kaffee, aber ich bin auch ein Mensch, ich hasse es, irgendwo zu spät hinzukommen. Das heißt, ich habe immer genug Zeit eingeplant, dass selbst wenn ich eine halbe Stunde länger am Pferd bin, ich immer noch 5 Minuten vor dem nächsten Termin woanders bin.
Das ist sehr weise, hat aber wahrscheinlich auch ziemlich, ja, ein bisschen Zeit gebraucht, bis du die Erfahrung gemacht hast, oder?
Ja, klar, das dauert immer. Man muss ja ungefähr auch wissen, in welchem Tempo arbeite ich.
Du hattest eben gesagt, nach deiner Behandlung haben die Pferde immer 2 Tage, ja, Ruhe vom Reiter, sage ich jetzt mal. Wieso?
Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn du heute eine Massage bekommst, meinetwegen am Rücken, und du hast richtig Verspannungen und 2 Wirbel waren vielleicht blockiert und alles wird wieder gerade gerichtet, dann solltest du am nächsten Tag auch keinen Hochleistungssport machen. Wahrscheinlich hast du Muskelkater von der Massage oder du läufst am nächsten Tag erstmal schlechter. Und genauso ist es auch bei den Pferden. Es kann durchaus sein, dass die Besitzer denken, wenn sie am nächsten Tag am Stall kommen, ach du Schande, was ist denn mit meinem Pferd los? Wie läuft denn das? Das kann wirklich sein, weil es kann sein, dass es halt erst verschlechtert und danach wird es besser. Und genau deswegen, weil das Pferd kann ja nicht sagen, boah, ich habe aber heute eigentlich noch ein bisschen Muskelkater, und manche Besitzer sehen das, aber manche Reiter sehen das auch nicht, und das ist ja auch nicht schlimm. Aber deswegen, je nachdem, wie intensiv meine Behandlung war, sage ich zwischen 1 und 2 Tage, und dann sollen die mit den Pferden spazieren gehen oder einfach nur einen Tag auf der Wiese stehen lassen. Und am zweiten Tag können sie, je nachdem, wenn es wirklich was Großes war, dann sollen sie noch einen Tag Ruhe machen oder dann fangen sie halt langsam wieder an. Aber auch dann darf man langsam wieder anfangen und nicht, man macht das 2 Tage vorm Turnier und nach 2, also, ne, deswegen behandle ich das für Donnerstag und am Sonntag soll das ein ganz großes Turnier gehen. Das funktioniert nicht. Das muss ich vorher wissen, weil dann kann ich meine Behandlung dementsprechend darauf anpassen.
Ja. Ist das, du hast jetzt wieder Turniere angesprochen. Machst du denn manchmal auch in, ja, so auf Turnieren Behandlungen? Weil dann können die Pferde ja nicht wirklich einen Tag stehen, weil die müssen ja dann, keine Ahnung, in, weiß nicht, einer halben Stunde oder in einer Stunde müssen die zum nächsten Auftritt oder zum nächsten Turnier. Geht das dann da auch mit halt einer kleineren Behandlung?
Genau. Das ist dann so ungefähr, wenn du dir jetzt vorstellst, bestes Beispiel Fußballspieler, ne? Die gehen vom Spielfeld und dann steht da ein Physiotherapeut und der macht das einfach nur kurz so, damit es wieder geht. Und so, wenn du jetzt sagst, irgendwie mein Pferd hat gerade irgendwas oder es sieht komisch aus, kannst du mal kurz, also wenn jemand mir sagt, in einer halben Stunde geht der an den Start, mache ich das nicht. Weil das finde ich auch nicht fair fürs Pferd. So, und wenn die aber sagen, irgendwie am Abend und am nächsten Tag starten die wieder, dann kann man was machen und alleine schon diesen Druck wegnehmen. Das hilft einem ja schon. Oder wenn man einfach nur kurz den Druck wegnimmt, ein bisschen massiert, da kannst du halt super mit der Osteopathie zum Beispiel arbeiten. Und es ist auch genau vorgeschrieben vom, also was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir dürfen zum Beispiel auf Turnieren keine Akupunkturnadeln setzen. Das zählt unter das Doping. Also dementsprechend musst du halt auch immer ein bisschen gucken, ne, was darfst du jetzt, was darfst du nicht machen. Ich mache ja zum Beispiel auch die Blutegeltherapie. Da musst du 48 Stunden vor deinem Turnier, darfst du quasi keine Blutegeltherapie mehr machen. Was ich aber auch richtig finde, weil Pferde, die eine Blutegeltherapie brauchen, gehören für mich nicht aufs Turnier. Aber ne, da gibt es halt genau Vorschriften, was darfst du nicht, und daran musst du dich einfach halten.
Interessant. Was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass du Pferden hilfst, die ein Problem haben. Was ist denn, wenn ich einfach nur in Anführungszeichen meinem Pferd etwas Gutes tun möchte und Probleme ja vorbeugen möchte? Geht das auch?
Natürlich. Also ich finde es immer super, wenn Leute, die ihr Pferd so 1 bis 2 Mal im Jahr vielleicht einfach mal durchchecken lassen. Weil wie du sagst, ne, du machst das und dann verhinderst du, dass es irgendwo ein Problem gibt oder entsteht. Man kann dann frühzeitig sagen, hör mal, irgendwie, da ist ein bisschen verspannt, mach mal die nächsten Tage mehr die Übungen oder versuch die nächsten Wochen mal mehr das zu trainieren. Und das kann man wunderbar machen. Und ich habe auch wirklich glücklicherweise Kunden, die rufen mich einfach so an. Und sagen, Lynn, ne, so 2 bis 3 Mal im Jahr kommst du einfach mal zu uns. Ich möchte einfach wissen, dass es dem Pferd gut geht. Manche sagen auch, ne, die sind selber nicht die besten Reiter. Und dann wollen sie dem Pferd einfach was Gutes tun und wollen, dass das Pferd das alles, ne, mitnehmen kann und dass es dem gut geht. Und witzigerweise sind die meisten Reiter sogar so, das Pferd bekommt eine Massage und die Leute selber nicht.
Ja, wie war das? Ich arbeite hart, damit mein Pferd das Luxusleben hat, was es verdient.
Ja, allerdings. Obwohl ich muss auch sagen, ich sage manchmal auch zu Leuten, ich meine, man hat diesen Blick mittlerweile für ja, Bewegungsapparatprobleme. Wenn dann der Mensch vor mir schon mit so einer schiefen Hüfte läuft, dann sage ich auch, vielleicht solltest du dich mal durchchecken lassen. Weil das ist ja so, wenn ich schief auf dem Pferd sitze, wird mein Pferd auch schief. Und dann kann ich so viel wie möglich am Pferd rumschrauben. Wenn der Reiter aber oben drauf schief sitzt, dann wird das leider auch nicht besser.
Hattest du das mal, dass du gerufen wurdest, weil das Pferd irgendwie beschissen gelaufen ist und du hast am Pferd gar nichts gefunden, weil der Reiter irgendwie verklemmt oben drauf saß?
Ja, man findet dann aber leider trotzdem schon was beim Pferd, weil das überträgt sich ja. Und wenn ich nur mehr auf einer Seite belaste, dann wird die Seite auch ein bisschen verspannter beim Pferd sein. Aber ich kenne das von mir selber. Bevor ich wusste, dass ich die Skoliose habe, ich hatte halt immer Rückenschmerzen und ich war wirklich krumm und schief. Ich habe dann auch relativ lang ein Korsett tragen müssen und in der Zeit, wo ich dann auf Reha war, ist eine Freundin mein Pferd geritten. Und die konnte mein Pferd nicht gerade ausreiten. Und dann wurde es mir wirklich bewusst, das Pferd hat sich auf mich angestellt und wir konnten super gerade ausreiten. Weil wenn da ein Gerader drauf saß, das ging nicht. Und da, ich war da damals 13 Jahre alt, ne, mir war das gar nicht bewusst. Aber im Nachhinein denke ich mir, ja, genau davon, deswegen kann ich den Leuten auch davon was erzählen. Weil ich habe es halt selber durchgemacht. Wenn man halt schief auf dem Pferd sitzt, dann wird das Pferd leider nicht gerade davon.
Ja, das hat was Wahres. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich!
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Bei mir ist immer noch Lynn. Mit Westernreiten und Physiotherapeutin und Osteotherapeutin für Pferde. Hi Lynn!
Hallo!
Ja, jetzt haben wir ganz viel schon über deinen Sport gehört und über die Therapien, die du machst. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen mehr über dich wissen. Wie bist du zum Reiten und dann zum Westernreiten gekommen? Erzähl uns das doch mal.
Ich hatte damals wirklich das Glück, dass ich direkt mit dem Westernreiten angefangen habe. Das gibt es nicht oft. Viele fangen halt erst im klassischen Reiten an. Aber wir hatten damals wirklich das Glück, dass wir einen Reitstall hatten, die Westernreiten angeboten haben. Und zwar habe ich eine Schwester, die ist ja knapp 2 Jahre älter als ich. Und die wollte mit einer Freundin anfangen zu reiten. Ich war damals 4, sie war 6 und ich natürlich als kleine Schwester wollte unbedingt mitreiten natürlich. Und dann sind wir erst an die Stelle direkt bei uns in der Stadt gegangen. Also ich komme vom Dorf. Und dann haben die aber gesagt, das war ein Klassik-Reitstelle, dass man bei denen nur Reitunterricht nehmen kann, wenn man halt ein eigenes Pferd hat. Und meine Mutter hat natürlich gesagt, ich kaufe jetzt nicht meiner 4- und 6-jährigen Tochter ein eigenes Pferd, wenn ich gar nicht weiß, ob die daran bleiben. Und dann haben wir weitergesucht. Und dann sind wir wirklich per Zufall direkt an den Westernstall gekommen. Und somit habe ich mit 4 Jahren da angefangen. Gut, am Anfang natürlich nur führen und nicht so lang, wie man das halt mit Kindern macht. Und dann sind wir da verdammt viele Jahre geblieben und sind da immer weitergeritten und haben uns weitergebildet und hatten da immer Möglichkeiten, neue Pferde zu reiten und wurden wirklich super unterstützt. Ja. Und so bin ich da irgendwie reingekommen und habe nicht mehr aufgehört.
Ja, cool. Und wie war so dein Übergang von reinem ich will reiten zu auch ich würde gerne auch anderen beibringen zu reiten und wie man das richtig macht?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nach dem Abi bin ich nach Kanada gegangen zu einem Trainer. Eigentlich wollte ich einfach nur mal ein bisschen raus, wie das halt jeder macht nach dem Abi. Und für mich war klar, Work and Travel ist nichts für mich. Ich will irgendwo reiten. Und die Reiterwelt ist wirklich klein und super vernetzt. Und ich kannte Leute in Österreich, die wiederum den Trainer aus Kanada kannten, weil die zusammen in den USA für einen anderen Trainer gearbeitet haben. Kurzfassung. Und dementsprechend habe ich halt mit der aus Österreich bin ich irgendwie ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ne, falls sie jemanden kennt, ich würde das total gern machen. Und dann hat sie gesagt, Lynn, ich habe da jemanden für dich, das ist eine super Familie. Und das ist wirklich immer noch eine Familie für mich. Ich telefoniere total oft mit denen und das ist einfach, ja, das war einfach eine super Zeit. Und dann bin ich, wie gesagt, nach dem Abi 2016 erst nach Kanada gegangen und war dann 6 Monate bei dem. Und danach bin ich mit ihm zusammen nach Scottsdale geflogen. Das ist in Arizona. Und da findet immer so im Februar rum die weltweit größte Araber-Show statt. Und er hatte in dem Jahr auch einen Araber. Und dann bin ich mit runter. Aber er hat halt gesagt, ne, du brauchst nicht wirklich für mich arbeiten da unten, weil ich habe ja nur ein Pferd. Und witzigerweise haben dann Trainer, Kollegen aus Oregon, also im Norden von den USA, auf Facebook gepostet, dass die jemanden suchen, der denen so ein bisschen hilft. Und dementsprechend bin ich damit runtergeflogen und habe den Leuten ein bisschen geholfen. Die Show ging 10 Tage. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geschlafen. Ich habe nach den 10 Tagen, ich glaube, wirklich fast 24 Stunden durchgeschlafen. Das waren dann solche Tage von morgens um 4 bis nachts um 12 und das 10 Tage lang. Danach weißt du auch, was du gemacht hast. Und dann bin ich noch ein bisschen in den USA geblieben und Freunde haben mich besucht und wir haben einen kleinen Roadtrip gemacht. Und dann bin ich zu noch einem Trainer gegangen in den USA, zum Aaron Ralston. Und das ist der, der halt auch diese Working Cows Klassen macht, der dann die Kühe und die die Bisons hatte. Genau. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und war dann so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir schon überlegt, komm, du fängst dein Physiotherapiestudium an und habe in der Zeit immer wieder gekellnert. Und ich bin immer so, Mensch, ich plane nichts und irgendwie kommen die Sachen immer so zu mir, wie sie kommen sollen. Und dann hat meine Schwester mit einer studiert, die mittlerweile meine beste Freundin ist und die Schwiegereltern haben einen Hof in Fulda und dann die hat dann meiner Schwester quasi erzählt, dass sie jemanden für die Pferde suchen. Ja, und dann bin ich einfach mal nach Fulda gefahren und habe mir gesagt, ich gucke mir das mal an. Und so bin ich dann da reingerutscht, dass ich das wirklich professionell mache und habe dann bei denen angefangen, die Pferde zu reiten. Ja, und dann war ich von 2018 bis Anfang 2020 in Fulda und hatte auch eigentlich gar nicht vor, da wegzugehen. Weil, wie gesagt, ich plane eigentlich nichts und ich war da super happy und dann kam ich mit unserem Hufschmied, weil wenn man 10 Pferde beim Hufschmied hält, damit der alles schön ausschneiden kann und sauber machen kann, dauert das halt immer was länger. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und ich komme ja ursprünglich aus Köln und da hat er mich gefragt, ob ich halt jemanden kenne aus Köln und dann habe ich gesagt, ja, das war meine alte Trainerin. Und dann hat er gesagt, witzig, ich habe ein Pferd von ihr gekauft. Und dann habe ich gesagt, wie? welches Pferd denn? Und dann hat er gesagt, die Anna. Und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ich bin damals die Anna mit 13 Jahren mit eingeritten. Das heißt, ich saß als allererstes auf diesem Pferd drauf. Und dann habe ich gesagt, ich muss die unbedingt mal wiedersehen. Und die stehen jetzt hier, wo ich jetzt arbeite, oben in der Rhön in Fladungen. Und das ist so 50 Minuten von Fulda entfernt. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nächste Mal da hochfährst, ich will unbedingt die Anna nochmal sehen. Dann bin ich hier hochgefahren. Und mein Chef war gar nicht da, der war irgendwo zum Richten, nur seine Frau. Und die kenne ich schon, seitdem ich 7 Jahre alt bin, weil die quasi immer Pferde bei meiner alten Trainerin hatte in Köln. Und ich hatte mit 8 Jahren schon eine Reitbeteiligung auf deren Pferd. Also total verrückt. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich hier oben nicht anfangen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Eigentlich war ich ja in Fulda super happy. Bin dann erstmal nochmal 2 Wochen nach Kanada geflogen und habe dann beschlossen, ach, dieses richtige Turnierreiten, das fehlt mir eigentlich schon. Ja, und dann bin ich hier hochgekommen und bin seitdem Co-Trainerin hier oben.
Oh, wow. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was man dazu sagen kann. Wow. Mega interessante Geschichte. Mega inspirierend. Ja, ich frage es trotzdem. Ich meine, man hat schon mitbekommen, dass dein Herz am Westernreiten hängt, aber ich frage trotzdem, warum Westernreiten, warum immer noch Westernreiten?
Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nicht viel anders was gemacht. Also, wenn mir Leute immer von ihrem Studium oder so erzählen, ich denke mir mal, also ich habe ja keine abgeschlossene Ausbildung, keine staatlich anerkannte. Ich habe kein Studium gemacht. Ich habe ja wirklich, was jetzt normal in der Gesellschaft zählt, habe ich gar nichts davon gemacht. Aber trotzdem bin ich halt immer so meinen Weg gegangen. Und ich saß, warum jetzt zum Beispiel nicht klassisch reiten? Ich saß einmal auf dem Englischpferd, und zwar in der Zeit, wo ich in Fulda gearbeitet habe. Die haben Rocky Mountain Horses und die sind wie die Isländer, die können tölten. Und damit die quasi für die Zucht zugelassen sind oder werden, müssen die tölten und man muss das alles füllen. Und dafür braucht man so ein bisschen Anlehnung, wie man halt im Klassischen reitet. Und weil ich davon halt wirklich keine Ahnung habe und Erstklässler können ja schlecht Erstklässlern beibringen, wie man ungefähr rechnen und schreiben lernt, habe ich gesagt, vielleicht sollte ich das erstmal wissen, bevor ich das dem Pferd beibringen möchte. Und dann bin ich auf zu einer Bekannten gegangen und saß da auf dem Englischpferd und ich hatte wirklich Probleme. Meine ehemalige Chefin und meine beste Freundin saßen da und die haben gesagt, Lynn, du saßt noch nie so angestrengt auf dem Pferdhaus. Und es stimmte. Die hat immer gesagt, Zügel kürzer, Zügel kürzer. Ich sage, ich habe die Zügel doch schon verdammt kurz. Und das Pferd ist mir auch andauernd ausgegangen im Galopp. Ja klar, weil wir haben die Impulsreitweise. Bei uns sagst du einmal mach und das Pferd macht. Und beim Englischreiten musst du halt immer dabei sein. Das ist einfach nicht meins. Ich finde diese Art von, ja, die Pferde haben einfach eine andere Spannung. Natürlich müssen unsere Pferde auch versammelt laufen, aber in einer anderen Form. Und das ist einfach genau mein Ding. Und es fasziniert mich immer wieder, wie Pferde einfach ticken und wie man mit denen zusammenarbeitet. Weil das ist ja wie eine Partnerschaft, doof gesagt. Man muss sich aufs Pferd einlassen und muss irgendwie einen Weg finden zwischen Pferd und Reiter. Natürlich reite ich vielleicht Pferde am liebsten, ich mag zum Beispiel Pferde, die sehr viel von sich aus machen und nicht so faul sind. Aber wenn ich jetzt ein faules Pferd habe, was es durchaus gibt, muss ich mich ja auf den einstimmen und ich kann das Pferd ja nicht verbiegen. Und das ist es halt, dass man immer wieder gucken muss und jeder Tag ist was anderes. Ich reite zwar jeden Tag die gleichen Pferde, aber trotzdem muss man sich halt jeden Tag überlegen, was mache ich heute, wie ist das Pferd drauf und wenn das Pferd mal schlecht drauf ist oder wenn ich schlecht drauf bin, dann brauche ich vielleicht das gar nicht machen, was ich vorhabe. Das funktioniert nicht. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn andere Leute dann die Pferde reiten und entweder klappt es besser und dann kann man sich überlegen, okay, was hat der vielleicht für eine innere Einstellung, was macht der anders als ich? Oder man merkt dann, nee, wenn der mit der Einstellung auf das Pferd geht, klappt einfach gar nichts mehr.
Ja, noch so eine Frage, die ich gerne stelle, weil immer sehr coole Antworten bei rumkommen. Gibt es in deinem Leben eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, die du als Vorbilder hast oder als Vorbild hast?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt halt viele gerade so Reiter, wo man hochguckt, gerade in den USA. Da sind halt einfach Reiter, die sind jahrelang super erfolgreich. Und natürlich schaut man immer, ne, wie machen die das? Oder wenn die dann irgendwelche Videos mal posten und dann da Sachen erklären, man hört da immer zu. Aber ich glaube, wenn man versucht, es so zu machen wie die, wird es eh nicht klappen. Also, weil man hat ja schon mal eine andere Einstellung auf dem Pferd. Und gerade Pferde, die spiegeln ja extrem viel auch von einem selber. Und dementsprechend, weil ich schaue mir das immer sehr gerne ab und ich finde, es gibt ganz viele ganz, ganz tolle Reiter und das müssen nicht mal die Reiter sein, die in der Weltspitze ganz oben reiten, sondern das sind vielleicht auch manchmal einfach nur Leute, die eine super Verbindung mit ihrem Pferd haben. Und dann da irgendwie, ich schaue den Leuten immer allen super gerne vor, aber ich würde nicht sagen, das und das ist jetzt mein Vorbild.
Ja, also wieder eine Antwort, die ich noch nie bekommen habe, aber sehr interessant ist. ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Und zum Schluss gebe ich immer meinen Gesprächspartnern einmal die Bühne, wo du nochmal irgendwie ja, was sagen kannst, was dir auf dem Herzen liegt oder was du so für die Zukunft dir wünschst oder ja, irgendwas, was du jetzt sagen möchtest, kannst du jetzt sagen.
Okay. Ja, was ich immer schön finde, ist, wenn Leute einfach vielleicht mal das Reiten ausprobieren und einfach mal merken, wie das ist, mit einer Partnerschaft quasi zu arbeiten. Weil das ist anders, als wenn ich eine Sportart habe, wie zum Beispiel Tennis, wo ich ja mit meinem Tennisschläger, wenn ich keine Lust habe, kann ich meinen Tennisschläger in die Ecke stellen. Und beim Pferd geht das nicht. Und dann auch einfach diese Verantwortung dahinter sehen und dann zu sagen, wie schön das eigentlich ist, wenn man mit einem Partner zusammen Sport macht. Natürlich kann das manchmal frustrierend sein, wenn man selber total viel vorhat, aber das Pferd an dem Tag schlecht gelaunt ist. Und dass man einfach, ja, vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren oder mal so ein kleines Turnier reiten. Oder es gibt so viele Kurse, die irgendwelche Trainer anbieten, dass man da so ein bisschen reinschnuppert. Und aus meiner physiotherapeutischen Sicht würde ich den Leuten wirklich ans Herz legen, die Pferde haben, lasst euer Pferd mal durchchecken und sucht die Fehler vielleicht nicht immer nur bei eurem Pferd, weil wie gesagt, wenn das Trainingskonzept dahinter nicht stimmt, dann kann man 4 verschiedene Physiotherapeuten haben und die machen vielleicht alle einen guten Job, aber es wird nachhaltig keinen Erfolg haben. Dafür muss wirklich die Therapie muss stimmen, die Bewegungsform muss stimmen und auch die Haltung muss stimmen, damit die Pferde von innen und von außen einfach gesund sind.
Ja, schön. Das waren schöne letzte Worte. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bei mir in der Folge warst.
Vielen Dank dir, dass du mich hier hast sprechen lassen.
Ja, gerne, gerne. Und an alle unsere Zuhörer, wenn ihr neugierig geworden seid, wie immer, schaut mal in die Shownotes. Da haben wir natürlich Lynns Webseite verlinkt und auch ein paar Links noch zum Westernreiten generell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber. Mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.